Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und ja, die erste Woche Champions League-Fußball liegt hinter uns. Das ist natürlich ein Thema, was wir neben der Bundesliga besprechen möchten. Und wenn ich sage wir, dann hole ich ganz schnell Moritz mit ins Boot. Hallo Moritz.
Servus Anton, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören nicht zu sehr. Wir nehmen die Folge natürlich aus dem Wiesen-Festzelt auf. Also falls jemand irgendwie zwischendrin reinschreit, dann ist das der Grund. Aber davon wollen wir uns nicht aufhalten lassen. Und du hast schon gesagt, die Champions League, die kommt später noch. Aber natürlich müssen wir als erstes unser täglich Brot sozusagen wegmachen. Und das ist natürlich die Bundesliga.
Willkommen zu den Spieltagssiegern. Und Verlierer.
Und ich starte mit meinem allerersten Sieger und den habe ich mit einem Fragezeichen versehen, denn man traut sich fast nicht, es auszusprechen. Aber haben wir eine neue Büffelherde?
Haben wir die?
Ich glaube schon. Ich habe da einen gesehen und das auch noch in Frankfurt. Die Unioner, die da ein absolut wildes Spiel 4-3 gewinnen und eine Dreieroffensive haben, von der mittlerweile auch ich überzeugt bin. Also Ilias Ansar natürlich vorneweg mal wieder ein absolut geiles Tor gemacht. Anton mittlerweile, sind wir auf dem WM-Train.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Nein, also es ist, mit jedem Spieltag wird es irgendwie, sagen wir mal, zu einer wahrscheinlicheren Möglichkeit, dass er tatsächlich da im Blickfeld ist. Der ist wirklich beeindruckend, einfach in allen Facetten irgendwie. Auch technisch super Spieler, obwohl er ja echt ein ganz schöner Schrank ist auch, also wirklich beeindruckend. Dann haben wir natürlich Oliver Burke, ganz gerne auch der Schotte mit dem Bart genannt, und der hat einen Dreierpack direkt mal geschnürt gegen die Frankfurter und alle drei aufgelegt von Andrei Ilitsch. Ein Itch braucht's immer in der Büffelherde, das gehört einfach dazu, mindestens eins. Und diese drei zusammen haben so unglaublich gut funktioniert und das auch noch in Frankfurt, also da wird sicher auch dem einen oder anderen Eintracht-Fan hat so ein bisschen Büffelherde-Flashbacks bekommen, hat irgendwie so ein bisschen nach Büffel gerochen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn man neben den drei Jungs steht, dann riecht es auch ein bisschen nach Büffel. Ich glaube, das sind einfach, ein Trio ist das, das wirklich zusammenspielen kann wie nur wenige andere. Das hat man jetzt in diesem Spiel wirklich gesehen. Umschaltfußball, wie es damals auch die drei Offensiven der Frankfurter stark gemacht haben. Und ich war sehr beeindruckt. Ich hätte niemals gedacht, dass die Unioner da den Frankfurtern so oft gefährlich werden können. Über die Frankfurter können wir später auch noch reden, aber diese Unioner und gerade die Offensive hat mich sehr, sehr beeindruckt. Deshalb für mich erster Sieger und die Frage an dich, kann man die Büffelherde nennen oder ist das ein bisschen respektlos der OG-Büffelherde gegenüber?
Nein, respektlos nicht. Es ist ja natürlich ein Lob, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil es gab andere Vereine, bei denen haben wir schon in der vergangenen Woche dann plötzlich von Europa-Anwärter gesprochen und die haben dann auch wieder den Schritt zurück in die Realität gehen müssen. Also ein tolles Spiel natürlich von den dreien und nicht nur, weil die drei so toll funktioniert haben, sondern einfach auch, weil es für Union ja ein absoluter Statement-Sieg war, jetzt in Frankfurt auf einmal, so zurückzukommen nach zuletzt zwei Niederlagen. Und ja, natürlich, also in diesem Spiel keine Frage. Unfassbar, wie die da gezaubert, gewirbelt haben. Wenn es so weitergehen könnte, dann bin ich gerne bereit, da eine neue Büffelherde in der Bundesliga loszulassen. Und ich wünsche es mir für die drei, sage ich mal so, aber ist mir noch ein bisschen zu früh, um das jetzt final schon festzuzurren für diesen Spieltag. Vollkommen zu Recht, dass du es genauso beschrieben und benannt hast.
Ja, ganz kurz kann man ja mal noch sagen, die Statistiken, also Ansar jetzt mit dem vierten Tor im vierten Bundesligaspiel, Ilitsch hat 4 Vorlagen in 4 Spielen und Burke jetzt eben einen Hattrick, also dann auch schon die ersten 3 Treffer auf dem Zettel. Ich bin gespannt, natürlich erwarte ich jetzt nicht jede Woche so ein Spiel von denen, aber irgendwie dieses Zusammenspiel, Ablegen, Burke startet durch, Ansar mit der Hacke, das hat mich schon so ein bisschen an diese drei damals erinnert, einfach wie krass es aufeinander abgestimmt war. Und da muss man ja auch sagen, diese drei, also Ansar und Burke kamen neu im Sommer, Die können noch gar nicht so krass eingespielt sein eigentlich, aber irgendwie haben sie es zumindest an dem Nachmittag sehr, sehr gut umgesetzt.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist jetzt ja nicht so, dass die bisher kompletten Quatsch da gespielt haben, vor allem neben Ansa. Aber genau, es hat sich jetzt noch nicht immer so in Siegen niedergeschlagen und so in dieser Art und Weise, wie es jetzt eben in Frankfurt der Fall war. Also ich glaube, Union kann da sehr froh sein, die drei da vorne zu haben. Und genau wie du sagst, die sind zwar neu gekommen, aber scheinen schon richtig gut miteinander zu funktionieren. Also, boah, da ist vielleicht eine Menge möglich für Union, wenn es denn so weiterläuft mit denen da vorne.
Ja, Olli Bergmann im Hattrick und da hat er sich das eventuell bei einem anderen Stürmer abgeschaut, oder?
Danke dir für diese wunderbare Überleitung. Mein erster Sieger ist Harry Kane. Unglaublich, was dieser Typ macht. Ja, es waren Elfmeter mit dabei, aber mal wieder 3 Tore gegen Hoffenheim, mal wieder den Sieg quasi im Alleingang eingetütet. Das ist einfach unfassbar, seine Statistik. Also ich glaube, was sind es jetzt? 70 Tore in 67 Spielen, Bundesligaspielen? Ja. Also unfassbare Zahlen. Und er macht sie Woche für Woche wieder. Seine Elfmeterstatistik, das muss man ja auch erstmal so hinbekommen. Also da gab es ja auch diesen Spieltag wieder einige Elfmeter, die verschossen wurden. Bei Harry Kane hat man das Gefühl, das geht fast gar nicht. Also der macht einfach immer weiter und weiter. Und bei diesen Bayern, die jetzt doch mal etwas durchgemischt worden sind, also Kompanie hat sich da getraut, ziemlich viel zu rotieren, hat da Kimmich ganz rausgelassen zum Beispiel, hat einen Lennart Kahl mit reingeschmissen, der auch direkt sich eine Vorlage klar machen konnte. Und trotzdem hat es funktioniert, die erste Halbzeit war nicht besonders gut. Klar, hinten raus machen sie zwar noch das Tor, aber das haben sie auch danach gesagt. Sie haben gemerkt, okay, es war jetzt noch nicht, es hat nicht so ganz gegriffen, wie wir wollten, aber sind nicht, haben sich nicht verrückt machen lassen. Klar, dann als in der 62. der Dreifachwechsel mit Kimmich, Gnabry und Olise kam, nochmal eine etwas andere Qualität dann auch auf dem Platz gehabt. Aber ja, alles in allem war es ein am Ende mehr oder weniger ungefährdeter Sieg in Hoffenheim. Und das war jetzt ja auch nicht irgendein Hoffenheim. Die haben zuletzt richtig gut performt, haben ja auch gegen zum Beispiel die Unioner, die wir gerade gelobt haben, gewonnen. Und da dann doch am Ende mit so viel Rotation so deutlich zu gewinnen, ist einfach eine Top-Leistung und zeigt, dass ja dieser Kader funktionieren kann. Und das, obwohl ja immer noch einige verletzt fehlen. Klar, jetzt ein Jackson oder sowas, der jetzt mal die Chance von Anfang an bekommen hat, konnte jetzt auch nicht wirklich überzeugen. Aber zumindest mal hat man das Gefühl, auch wenn die in Anführungsstrichen zweite Reihe in erster Reihe spielen muss, dass es möglich ist, eben für die Bayern die Siege einzufahren, die sie einfahren müssen. Und das ist, glaube ich, für alle, die es mit dem FCB erhalten, ein ganz gutes Zeichen.
Ja, definitiv. Also ich fand die Leistung der Bayern jetzt gar nicht so berauschend. Ich finde, die Hoffenheimer haben es in der ersten Hälfte richtig gut gemacht, haben auch ein bisschen Pech, dass sie nicht in Führung gehen, als Aslani da den Pfosten trifft und Neuer eben so ein bisschen versehentlich den Ball vorgelegt hat. Und dann haben sie ja kurz vor der Pause das 1-0 gemacht. Das war eine schöne Eckenvariante von Karl auf Kane. Aber danach kamen sie natürlich dann mit den Elfmetern in eine Position, in der du dann die Bayern auch nicht mehr schlägst. Ich finde trotzdem, dass man das ein bisschen vorsichtig betrachten muss, auch ein bisschen kritisieren muss, weil sie einfach, nicht, dass die Elfmeter nicht gerechtfertigt gewesen wären, aber ohne die wäre es, glaube ich, immer noch ein offenes Spiel geblieben. Und wie die entstanden sind, also der zweite, klar, dummes Foul von Hoffenheim, aber der erste ist dann auch eher, also für mich in Ordnung, dass man da Elfmeter gibt, auch wenn er vom Knie hochspringt, weil der Arm eben so weit weggeht. Aber das sind ja dann eher Zufallsdinger, die zu einem Elfmeter führen und dann eben, wenn du einen Kane hast, zu einem zumindest in der Bundesliga 100%igen Tor. Deswegen, da hatte ich am Anfang schon so das Gefühl, vielleicht haben sie sich ein bisschen verrotiert. Das ist ja in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen und das musst du natürlich irgendwann als Bayern-Trainer auch machen, aber vielleicht nicht so früh in der Saison so viele wichtige Positionen. Da hat man, finde ich, auch zum Beispiel hinten gemerkt, ein Kim, der nicht so ganz glücklich war, nicht mal, weil er viele Fehler gemacht hat, sondern auch, weil er einfach mit den Vorderleuten nicht so perfekt harmoniert hat. Aber Ja, am Ende, ich meine, ich glaube, Michael Ballack hat bei uns bei DAZN der Sendung am Ende auch gesagt, wenn du dann ein schlechtes, in Anführungszeichen, Spiel mit 4-1 gewinnst in Sinsheim, dann ist das gar kein Problem, nimmt man das gerne mit. Aber trotzdem, finde ich, darf man das jetzt nicht als Bayern abhaken und sagen, ja, war doch alles top. Weil ich finde, da war es schon ein bisschen offen und fast schon ein bisschen überraschend, erschreckend, wie gut Hoffenheim mitgehalten hat.
Ja, das kann ich verstehen, dass du es genauso ausführst, aber eigentlich ist das, was Ballack sagt, ja genau das Richtige. Also, dass du jetzt auch als Bayern nicht jedes Spiel immer unendlich dominieren wirst und jeden Gegner an die Wand spielen wirst, das ist klar. Dass du dann aber solche Spiele in der Lage bist, am Ende doch recht deutlich zu gewinnen, ist auch ja ein Qualitätsmerkmal. Ja, ich weiß, wie gesagt, da kamen die Elfmeter und so mit dazu. Hast du vollkommen recht, bin ich bei dir. Aber letztendlich steht da halt ein 4-1 und in einem Monat schon wird keiner mehr sagen, warte mal, als ihr da ein bisschen gegen Hoffenheim rotiert habt, da war die erste Halbzeit aber nicht so gut. Nur das nochmal als Einordnung. Ansonsten hast du natürlich vollkommen recht. Also ist jetzt nicht so, dass man da himmelhoch jauchzend sagen kann, okay, alle bei uns sind wirklich auf dem gleichen Level so ungefähr und wir können reinwerfen, wen wir wollen. Aber unterm Strich zählt eben, dass es zu den 3 Punkten geführt hat. Und 3 Punkte hat tatsächlich auch der HSV eingefahren. Das erste Mal seit 2018 in der Bundesliga. Deshalb mein zweiter Mein zweiter Spieltagssieger, der Hamburger SV. 2-1 gewonnen. Und wie gesagt, das erste Mal seit 2018 und nicht nur das, es war so ein wichtiges Spiel. Der Start der Hamburger in die Saison durchwachsen bis nicht ganz so gut, hatten auch nicht die leichtesten Gegner. Klar, diese Derby-Niederlage, die hat sehr weh getan. Aber jetzt eben das quasi direkte Duell mit den Heidenheimern, die ja einer der Hauptkonkurrenten im Abstiegskampf sind. Und da dann mit dem Heimspiel reinzugehen und das für sich entscheiden zu können, ist wirklich, ja, kann ein Kickstart, sag ich mal, für diese Hamburger Saison sein. Denn es ist klar, sie werden um den Abstieg spielen. Ich glaube, da machen sie sich auch nichts vor. Aber solche Spiele dann zu gewinnen, kann dir eine ganz andere Energie nochmal mitgeben für diese Saison eben. Und ja, auch die Art und Weise war gut. Also ich finde, Hamburg hat ordentlich gespielt. So wie man das halt in so einem direkten Abstiegsduell, sage ich jetzt mal, angehen muss, mit den Fans im Rücken und am Ende sich dann halt den Sieg geholt. Das ist so unfassbar wichtig. Also noch nicht mal ein Tor geschossen bis dahin und dann sich eben belohnt mit dem Sieg zu Hause gegen Heidenheim. So kann es aus Sicht der Hamburger weitergehen. Und wie gesagt, es ist natürlich auch einfach, ja, in Anführungsstrichen fast schon historisch, weil sie eben so lange auf einen Bundesliga-Dreier warten mussten.
Ja, schön für den HSV, dass sie mal jetzt richtig angekommen sind in der Saison. Auf jeden Fall ist auch einfach eine geile Atmosphäre dann, wenn du da zu Hause spielst und es dann auch mal positiv ausgeht in der ersten Liga. Es ist einfach, hatte man lange nicht mehr und ist auch für mich als nicht unbedingt HSV-Sympathisant schön mit anzusehen. Ich fand auch, es war verdient, auch wenn man jetzt nicht irgendwie Heidenheim komplett souverän irgendwie weggehalten hat vom eigenen Tor. Am Ende hat man dann trotzdem gesehen, haben wir ja auch schon öfter gesagt, auch letzte Woche, dass einfach so ein bisschen die Qualität dann fehlt bei Heidenheim. Also man kann dann, also wenn Heidenheim in den gleichen Positionen ist vor dem Tor wie andere Mannschaften, dann hast du einfach nicht das Gefühl, dass sie mit der gleichen Torgefahr irgendwie die Dinger zu Ende spielen können. Und das ist natürlich ein Problem. Ich habe jetzt gerade mal gesehen, in meiner Ergebnis-App, die ich nutze, steht Heidenheim 2,6 X-Goals. Also daran könnte ich mich jetzt nicht erinnern, um ehrlich zu sein. ja, von daher finde ich schwer, da für Heidenheim was zu sagen. Aber HSV natürlich absolut wichtig, zu Hause mit einem Heimsieg da endlich mal reinzustarten in die Saison. Und ja, einen richtig guten Auftakt hatte auch Eugen Polanski. Der ist mein zweiter Sieger. Neuer, frischer Trainer bei der Borussia aus Mönchengladbach. Ihr wisst es, ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Wir haben mal wieder quasi einen Trainer verabschiedet hier im Podcast letzte Woche. Gerardo Seoane ist auch, finde ich, ein herber Verlust. Ich hatte es damals schon gesagt. Also eigentlich Seoane, der begleitet uns, seit wir den Podcast machen, auch so ein bisschen dieses wöchentliche, wie dreht sich das Segel, wie sitzt Seoane im Sattel. Das war schon irgendwie so ein dauerhafter Begleiter und jetzt ist er weg. Also ja, auch da nochmal ziehe ich meinen digitalen Hut vor Gerardo Seoane. Und jetzt ist aber Eugen Polanski da und der ist mit einem 1-1 reingestartet in seine Bundesliga-Trainerkarriere. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber es war eben in Leverkusen und das auch noch nach Rückstand. Also insgesamt finde ich eine sehr erwachsene, sehr stabile Leistung der Gladbacher. Natürlich ist es eine schwere Angelegenheit. Natürlich wird Leverkusen in so einem Spiel mehr Chancen haben. Aber Gladbach hat super mitgehalten, haben einfach sich im Spiel gehalten. Und dann kannst du natürlich am Ende durch so einen Standard, wie es dann eben passiert ist, Tabakovic in der Nachspielzeit mit dem 1-1, kannst du dich zurückkämpfen. Das hätte zum Beispiel in einem anderen Spiel auch noch passieren können. Da kommen wir später noch drauf. Aber das ist so ein bisschen diese Lage, wenn du dich da drin halten kannst, wenn du da sozusagen sagst, okay, ich bin in Reichweite, dann kannst du dich auch mal so dreckig hinten raus noch belohnen. Und so haben es die Gladbacher geschafft, haben, finde ich, so Tugenden ausgestrahlt, die man auch mit Eugen Polanski als Spieler immer verbunden hat. Einfach so ein Kämpfer, so ein Arbeiter im Mittelfeld. Sechser ja gewesen, lange bei Mainz, bei Hoffenheim auch. Und das, ja, hat mir gefallen. War einfach ein Auftritt. Man hat sich nicht irgendwie krass versteckt. Man hat sich nicht ergeben. Und ist ja auch einmal in Führung gegangen, wurde dann zurückgenommen. Aber das Tor hat mir gefallen, was die Gladbacher da unter Polanski gemacht haben im ersten Spiel.
Ja, man hat irgendwie schon gemerkt, dass es ein anderer Spirit ist, sage ich mal, den die Gladbacher da jetzt auf dem Platz haben. Dass es am Ende dann auch noch belohnt wird, in Anführungsstrichen, dass sie sich in der Nachspielzeit noch den Punkt erkämpfen, ist, glaube ich, richtig, richtig positiv für alle Gladbach-Fans. Ich habe auch so die Stimmung nach diesem Spiel rund um Gladbach eher als positiv wahrgenommen. Dabei ist es ja jetzt bei weitem noch kein Befreiungsschlag. Also sie sind immer noch auf Platz 17 der Tabelle. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es ist eine positivere Grundstimmung jetzt schon entstanden. Durch diesen einen Auftritt eben unter Eugen Polanski. Und du sagst es ja richtig, das war ja auch nicht, dass sie da bei irgendwem zu Gast waren. Waren bei den Leverkusenern, waren dann sogar noch in Rückstand. Sich da noch zurückzukämpfen, das zeugt eben auch von Moral. Und aus Gladbacher Sicht einfach toll, dass sie sich zumindest dann in der Nachspielzeit eben noch mit diesem einen Punkt belohnen konnten. Und so jetzt auch diese ganze, ja, positivere Grundstimmung mittransportieren können, vielleicht in die nächsten Aufgaben. Das wird natürlich spannend zu beobachten sein, ob Eugen Polanski da noch weiter die Zügel in der Hand halten wird oder ob sie dann doch jemand anderen suchen. Aber naja, er hat auf jeden Fall Eigenwerbung betrieben. Wir hatten es schon, als wir über Seoane noch in der vergangenen Woche gesprochen haben, gesagt, dass diese kommenden Aufgaben einfach auch extrem schwer sind. Also jetzt haben sie den Punkt geholt in Leverkusen, aber es wird ja nicht leichter. Da kommen die Frankfurter und dann kommen die Freiburger. Also ja, da sollen natürlich noch Punkte dazukommen aus Sicht der Borussia. Leicht wird es allerdings nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Eugen Polanski zumindest mal für die nächsten 2-3 Spiele bis zur Länderspielpause definitiv noch weiter im Amt bleibt.
Diese Formulierungen sind einfach auch der Grund, warum wir ja für einen Pulitzerpreis spätestens in dieser Saison in Frage kommen. Die Zügel der Fohlen in der Hand halten, das ist einfach überragend, was Anton da wieder zaubert. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ja, ich kann nur zustimmen. Man kennt ja auch diesen Trainereffekt, den viel beschriebenen, viel zitierten. Da muss man dann eben auch gucken. Der ist für mich mittlerweile, dieser Begriff, fast schon quasi das Gegenteil eines Trainereffekts, weil man so das erste Spiel anders spielt und es dann nicht nachhaltig ist. Also einen wirklichen Effekt hat es dann nicht, zumindest in mittel- oder langfristigen. Wenn es dazu kommt, dann wäre natürlich ist auch wichtig, dass die Gladbacher sich nochmal einen anderen Trainer holen. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann da unter Polanski dauerhaft sich in der Bundesliga wieder festigen, ich meine, die waren jetzt nicht unsicher in den letzten Jahren, aber zumindest dieses Schiff gerade richten, das jetzt die letzten Spieltage schon so ein bisschen in Schräglage geraten war. Er hat ja auch eine Weile jetzt, glaube ich, schon die U23 trainiert, der Gladbacher. Also es ist jetzt nicht so, dass der da gefühlt aus dem, aus der Scouting-Abteilung plötzlich den Trainerposten bekommen hat oder so. Von daher, ich traue es ihm schon zu, aber muss man jetzt einfach abwarten, wie du gesagt hast, und auch so ein bisschen den Gladbachern dann Raum für Fehler einräumen oder für schlechte Ergebnisse, wenn jetzt halt auch so harte Gegner kommen. Aber das war natürlich ein super Start und die Daumen sind ihm gedrückt auf jeden Fall. Ich mache meinen dritten Sieger direkt noch hinterher. Einer, den ich auch die letzten Wochen immer mal wieder gelobt habe und jetzt hat er es wirklich auch mal konkret als Sieger in meine Liste geschafft. Ermedin Demirovic hat, finde ich, überragt im Freitagabendspiel der Stuttgarter gegen St. Pauli. hat einen Wahnsinnstor wieder mal geschossen. Also gefühlt sind echt die Hälfte seiner Tore absolute Traumtore. Da ein paar Spieler aussteigen lassen und dann noch den Keeper überlupft. Ich finde, es ist ein absoluter Topspieler, der letzte Saison schon unterm Radar geflogen ist, obwohl er eigentlich gute Scorerpunkte hatte. Ich glaube, irgendwie 18 Torbeteiligungen oder sowas waren es am Ende. Topscorer bei Stuttgart diese Saison auch, macht er sehr, sehr gut weiter. Und es ist für mich einfach ein geiler Spielertyp, körperlich überragend stark, aber zeigt eben eigentlich fast jedes Spiel, wie gut er auch technisch ist. Und er hat die Stuttgarter da auf die Siegerstraße gebracht. Sie hätten noch viel, viel mehr Tore schießen können als die zwei, die es dann am Ende waren gegen St. Pauli, die jetzt nicht schlecht waren, aber die einfach in dem Spiel keine Chance hatten gegen Stuttgart. Das muss man auch sagen. Noch ein verschossener Elfer von Stiller und ein paar andere Geschichten, die dann dafür gesorgt haben, dass es nur ein 2-0 war, aber für mich trotzdem dann Demirovic ein Sieger, weil er einfach mir die letzten Wochen gut gefällt und auch in dem Spiel wieder richtig rausgeragt ist.
Ja, absolut. Also ich meine, Tor und Assist bei einem 2-0 sagt ja eigentlich schon alles. Man of the Match für Demirovic. Und du hast vollkommen recht, also Stuttgart hätte sich viel eher schon viel mehr absetzen müssen. Also ist ja klar, wenn man einen Elfmeter verschießt, dann ist immer eine Riesenchance ausgelassen. Stiller hatte kurz danach sogar noch eine Großchance. Hinten raus hätte St. Pauli meiner Meinung nach sogar echt noch die Chance gehabt, es zumindest mal spannender zu machen. Also da hat auch Nübel teilweise noch gut gehalten. Also es war fast schon unnötig knapp hinten raus, sage ich mal, weil du, wie richtig gesagt, eben nicht die Chancen vorher genutzt hast auf Seiten der Stuttgarter. Zumindest nicht so konsequent, wie sie es hätten tun sollen, um da noch ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Aber vollkommen richtig. Demirovic mit einem tollen Spiel. Und ich muss auch einfach sagen, ich finde den Typen so unglaublich sympathisch. Das macht es direkt immer noch viel schöner, wenn er dann auch gute Leistungen zeigt. Da freut man sich doppelt mit. Und für Stuttgart natürlich auch generell einfach ein unfassbar wichtiger Sieg. Es drohte ja schon wieder so ein bisschen so ein Stolperstart zu werden. Der ist immer noch nicht perfekt, klar. Aber mit dem Sieg sind sie zumindest mal wieder in Gefilden, wo sie sich dann auch wohler fühlen. Und ja, es ist ja immer so ein bisschen, das war vergangene Saison ja auch schon so. Da konnten sie sich oftmals nicht so richtig belohnen oder haben Spiele noch hergegeben. Das zumindest jetzt auch mal positiv zu erwähnen, auch wenn es mal wieder spielglückstechnisch anfangs nicht so richtig gut aussah für den VfB mit dem Elfmeter und auch verschiedenen Chancen, die sie dann vergeben haben, sich dann hinten raus nicht verrückt machen lassen. Wunderbares Tor von Demirovic.
Ich glaube auch allein Demirovic zwei Abseitstore.
Stimmt, also, ja. Stimmt.
Da waren auch klare Dinge, aber dann völlig richtig, dass richtig, man dann den Kopf oben behält, ja.
Genau, also das ist ja auch ein Zeichen von Stärke, sage ich mal. Und sich dann hinten eben auch keinen mehr zu fangen. Und das ist ein gutes Stichwort für meinen nächsten Sieger, und zwar die Dortmunder. Die haben nämlich zum Abschluss des Spieltages 1-0 gewonnen. Schöner Strahl von Adeyemi da, der den Unterschied macht. Aber vor allem durch das Ergebnis, durch den erneuten Sieg, aber auch, weil sie es jetzt mal, ich sag mal, in Anführungsstrichen, erwachsen zu Ende gespielt haben. Ja, Wolfsburg hatte hinten raus dann auch noch mal Chancen wieder, um das Ding vielleicht doch noch zu einem Unentschieden zu verändern. Aber das mal dahingestellt, Dortmund hat es geschafft, kein Gegentor zu fangen und nicht mehr eine Führung noch zu verspielen. Das als kleiner Hinweis in Richtung Champions-League-Analyse gleich. War ja aber generell auch schon in dieser Saison mehrfach Thema. Wir erinnern uns an den ersten Spieltag gegen St. Pauli, wo es eigentlich auch schon wie ein Sieg aussah und dann plötzlich zack, zack, fangen sie sich dann noch zwei Dinger. Klar, auch auf eine bittere Art und Weise, aber das ist ja am Ende total egal. Und ich habe sie jetzt einfach mal mit reingenommen, weil sie eben jetzt mit 10 Punkten auf Platz 2 dastehen und dementsprechend einen tollen Saisonstart hingelegt haben. Ich hatte ja damals in unserer Vorausschau prophezeit, dass sie nach 5 Spieltagen den besten Saisonstart haben werden, die Dortmunder.
Das würde ich unterschreiben.
Noch, es ist möglich.
Denn die Bayern spielen am Freitag gegen Bremen.
Ja, also wer weiß, vielleicht helfen deine Bremer da den Dortmundern aus. Noch ist es möglich. Generell ist es ein guter Saisonstart. Man stelle sich mal vor, dieses Spiel gegen St. Pauli wäre dann nicht hinten raus noch in die Brüche gegangen. Dann wären sie punktgleich mit den Bayern. Auch so kann man in Dortmund sehr zufrieden sein, glaube ich, mit dem Saisonstart. Nicht immer die ganz glanzvolle Leistung, aber solange du am Ende gewinnst, ist das vollkommen egal.
Ja, es war auf jeden Fall verdient. Und das war auch hier das Spiel, das ich vorhin auch schon meinte, wo du einfach den Gegner nicht außer Reichweite gebracht hast. Und da muss man sie dann auch kritisieren. Du sagst zu Recht, sie haben es erwachsen gespielt. Sie waren klar besser. Und das ist dann immer so das, was man bei Dortmund, was einen auch als Außenstehender manchmal ein bisschen ärgert, weil man sich so denkt, Leute, ihr seid so viel besser. Wolfsburg war wirklich offensiv tot 70 Minuten lang. Die haben nichts wirklich Gefährliches zustande gebracht. Und dann, du hast gesagt, ja, hinten irgendwie erwachsen zu Ende gespielt. Ja gut, der Ball ist, glaube ich, 1 Zentimeter nicht über der Linie und sonst hätte es 1-1 gestanden. Da gab es ja diese eine Chance von, ich glaube, Koulirakis war es, ja, der dann hinten raus den da Ball an die Latte schießt, der Ball dobst hinten auf. Man hat eigentlich gedacht, der ist safe drin, so wie es aussah in den Fernsehbildern. Irgendwie hat dann auch die Goal-Line-Technology von Daniel Siebert nicht funktioniert, der dann so ein bisschen so fragend auf seine Uhr gezeigt hat, so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und dann hat sich der VAR eingeschaltet, hat das Ganze überprüft und dann hat man es auch gesehen. Der Ball war nicht komplett hinter der Linie. Aber das ist natürlich dann so dieses Konstrukt, auf dem dieser 1-0-Sieg gebaut ist, gefühlt, dieses Gerüst von den Dortmundern. Aber ja, es ändert nichts daran, dass es ein hochverdienter Sieg war. Man muss einfach nur seine Chancen reinmachen. Und es war auch fußballerisch eine sehr gute Leistung. Also da waren einige Chancen noch dabei, die einfach reingehen sollten, reingehen müssen, eine mindestens davon. Und dann redet auch keiner später mehr über dieses Fast-Ausgleichstor. Ja, aber trotzdem finde ich ein sehr guter Saisonstart, gute Phase, in der sie sich befinden. Über die Champions League kriegen wir gleich noch, aber du hast gesagt, kein Tor kassiert. Sie haben ja auch in den beiden Spielen davor kein Tor kassiert, gegen Union, gegen Heidenheim. Das sind natürlich auch jetzt nicht die Riesengegner, aber trotzdem dann auch wichtig, das so zu bestätigen. Und ja, die Dortmunder sind für mich auf dem richtigen Weg. Man merkt, finde ich, auch zum Beispiel einem Adeyemi sehr an, dass er irgendwie immer konstanter wird und immer bessere Leistungen einfach jedes Spiel abruft. Das war immer so ein bisschen das Problem. Der hatte mal so seine Spiele, wo er 2-3 Scorer-Punkte hatte und dann war wieder 2 Wochen nichts zu sehen von ihm. Und das ist jetzt gefühlt besser geworden, finde ich. Und ich finde es auch spannend, dass sie da mit Bayer und Adeyemi um Guirassy rum starten. Das gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Und ja, für mich eine klasse Leistung, die einfach so ein bisschen Fragezeichen zurücklässt, warum man das Spiel nicht richtig entscheidet, und dann brauchte man halt hinten raus wirklich eine Menge Glück, dass es nicht doch noch ein Unentschieden geworden ist.
Ja, das ist letztendlich die Quintessenz des Ganzen. Also wie gesagt, da gab es unter der Woche, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, einfach nochmal wieder ein Spiel, was diese Thematik eben bei Dortmund aufgebracht hat, dass sie es hinten raus noch verbocken. Und ja, es war denkbar knapp, aber sie haben es geschafft und das zählt am Ende. Und damit können wir rübergehen zu den Verlierern des Spieltags. Und ich möchte direkt mal quasi mit einem Doppelschlag anfangen, weil beide aus dem gleichen Spiel stammen. Und zwar zum einen Eintracht Frankfurt und zum anderen Steffen Baumgart. Ja, wieso Steffen Baumgart? Der hat doch gewonnen mit seinen Unionern. Aber der hat sich da hinten raus echt irgendwie mal wieder, möchte man fast sagen, von seinen Emotionen wirklich übermannen lassen. Und wenn man die Bilder so sieht, hat er wohl den Mittelfinger in Richtung des Schiedsrichters gezeigt. Also das geht einfach nicht. Das ist, da gucken ganz viele junge Menschen auch zu und es gibt immer wieder sowieso schon, ja auch im Amateurbereich beim Fußball, ja, Ausschreitungen und. Und wenn da selbst ein Bundesliga-Trainer sich zu sowas hinreißen lässt, das ist einfach nicht gut. Emotionen, ja bitte, so Entgleisungen auf keinen Fall. Und ja, er hat sich danach auch, ich finde, auch nicht schlecht entschuldigt. Da war ich mir aber auch noch gar nicht sicher, also da hatte ich die Bilder noch gar nicht gesehen, dass es wirklich darum ging. Ich dachte einfach nur, es ging um irgendeinen Ausraster. Und dann kam halt später raus, dass er das auch noch gezeigt hat. Ich finde, das geht einfach gar nicht und dementsprechend habe ich ihn hier als meinen Verlierer geführt. Bevor du gleich gerne noch deinen Senf dazu abgeben kannst. Nur ganz kurz noch, die Frankfurter habe ich natürlich einfach mit reingenommen, weil die kommen mit so viel Rückenwind aus der Champions League. Jetzt greifen wir doch schon ein bisschen vor, ja. Nur um dann zu Hause eben ja zu verlieren und dann plötzlich aus dieser Situation vor 2 Wochen oder beziehungsweise vor der Länderspielpause, als alle in der Liga gesagt haben, die Frankfurter, die werden den Bayern am meisten gefährlich werden. Plötzlich 2 Niederlagen am Stück und dann sind sie irgendwo abgerutscht schon so ein bisschen, möchte man sagen. Klar, das ist alles noch im Rahmen. Aber diese hohen Erwartungen konnten sie jetzt zumindest in der Bundesliga in den letzten beiden Spielen nicht wirklich untermauern.
Das ist richtig und ich finde dann auch korrekt, dass man sie hier mit reinnimmt, weil sie einfach so ein bisschen, finde ich, in Teilen vorsichtiger spielen müssen. Also es war sehr so ein Hurra, wir sind offensiv unstoppable und eigentlich sind sie das bisher auch gewesen. Aber dann darfst du halt nicht so offen stehen hinten. Und Union, da ist ganz klar, wie die spielen. Oliver Burke, der bringt einen Haufen Tempo mit, dass Ilić so diese Pässe spielen kann in die Tiefe. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber das hat er halt auch schon die Saison ein paar Mal gemacht. Ansah sowieso gefährlich. Und da musst du einfach ein bisschen sicherer stehen. Da war die Absicherung mir einfach zu wild oder zu wenig vorhanden. Du kannst dann irgendwie nicht 2 gegen 2 spielen in der auf die ganze eigene Hälfte sozusagen im Konter. Das ist einfach zu gefährlich. Vielleicht auch so ein bisschen interessant, dass Frankfurt da ja auch im Laufe der letzten Saison oder jetzt zu dieser Saison auf eine Viererkette umgestellt hat und trotzdem halt offensiv sehr hoch steht. Gerade die Außenverteidiger Collins ein bisschen weniger wahrscheinlich als ein Brown zum Beispiel links. Aber trotzdem für mich einfach ziemlich fahrlässig irgendwie, weil das ist der einzige Weg, wie Union wirklich gefährlich wird. Okay, jetzt haben sie mit Ansa einen, der auch mal aus 25 Metern abzieht. So Tore kassierst du in der Regel nicht jedes Spiel, aber so diese Kontertore, da musst du einfach irgendwie wach sein und darauf vorbereitet sein. Und das war mir viel zu fahrlässig irgendwie. Da weiß ich nicht, da werden dich einige Bundesligisten bestrafen, wenn du so stehst. Da muss man, glaube ich, und das ist sicherlich auch eine ganz gute Sache, dass es jetzt so gelaufen ist, in Frankfurt wird man da nochmal ein bisschen die Sinne schärfen und sagen, Jungs, ey, wir sind eine geile Mannschaft, wir können offensiv super krass zocken, aber wir dürfen uns nicht um diesen Lohn bringen, indem wir hinten gefühlt mit 1,5 Mann an der Mittellinie stehen und sagen, die werden das schon machen. Das ist einfach, ja, viel zu fahrlässig, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, und Baumgart, bin ich bei dir. Ich finde es richtig, dass man es auch nochmal anspricht, dass es nicht so ein bisschen untergeht im Sieg der eigenen Mannschaft. Ich finde es ehrlich gesagt auch way too much, was er da sich immer mal wieder erlaubt an der Seitenlinie. Ich finde okay, dieses, ich bin ein emotionaler Trainer, ich ziehe meine Mütze ab und schmeiße auf den Boden, soll er von mir aus machen. Ich bin ja jetzt auch kein Riesenfan von, aber so ist in Ordnung, ist ein Original der Typ. Aber wenn es halt dann so ausartet und man irgendwie das Gefühl hat, jedes zweite Spiel verliert er komplett die Fassung, muss ja jetzt nicht in einem Stinkefinger enden, kann ja auch irgendwie einfach mit diesem cholerischen Rumgeschreie sich äußern, das ist mir viel zu krass. Und da sprichst du einen richtigen Punkt an, mit gerade was diese Vorbildfunktion angeht, der Kinder schauen das, denken sich, was ist mit dem eigentlich los? Das ist einfach irgendwie ein bisschen schade, weil es ein sympathischer Typ ist und obviously auch ein guter Trainer, sonst wäre der nicht so lange in der Bundesliga. Aber das ist, finde ich, zu viel. Ich fand es interessant auch, weil ich habe ein bisschen geschmunzelt, man hat es glaube ich auch gehört, weil du, als du gesagt hast, er hat sich entschuldigt, weil er hat ja irgendwie dann auch so ein bisschen gesagt, ja, Entschuldigung ist es nicht. Er ist glaube ich zu den Schiedsrichtern selbst hingegangen und hat glaube ich dann bei dieser Szene, wo er sich so aufgeregt hat, nochmal gesagt, da haben sie alles richtig bewertet. Trotzdem hat er dann gesagt, wer jetzt eine Entschuldigung von ihm erwartet, der wird sie nicht bekommen und so ist er halt. Oder er erkennt sich, da ist, ja, ich weiß nicht. Für mich ist das
ja, eine Rechtfertigung.
Genau, für mich ist das zu einfach also so ein zu sagen. ja, so bin ich halt, kann ich nicht ändern. Er hat ja auch bei seinem Mittelfinger gesagt, er hätte, da wurde er nämlich dann auf der PK drauf angesprochen, ob er nicht irgendwie Sorge hat, dass es da noch ein Nachspiel geben wird, weil er es irgendwie zu einem Schiedsrichter gemacht hat. Und er hat gesagt, nee, er hätte ja in die Ferne geguckt und quasi den Mittelfinger in die Ferne gezeigt und nicht dem Schiedsrichter selbst, quasi am Schiri vorbeigeguckt. Also das können wir jetzt unmöglich bewerten, aber ich glaube, diese Aussage ist schon so ein bisschen schwer zu glauben, dass er da irgendwen in der Ferne ausgemacht hat. Deswegen bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Ich finde es ehrlich gesagt einfach nervig, diese Art, wie er da fast jedes Spiel eskaliert und denkt mir so, ein erwachsener Mann sollte sich ein bisschen mehr im Griff haben, wenn man so im Mittelpunkt steht. Gerade wenn die eigene Mannschaft führt. Also es war natürlich ein hitziges Spiel, es wurde am Ende nochmal richtig knapp, aber meine Güte, also jetzt bisschen Piano, glaube ich, kann auch ein Baumgart hinkriegen. Aber wir kennen ihn natürlich nicht persönlich, wir wissen nicht, ob das unrealistisch ist, dass er sich da nochmal ein bisschen mehr im Griff hat, aber meiner Meinung nach sollte das machbar sein. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe meinen ersten Verlierer so ein bisschen ein Dreierpack, deswegen habe ich auch insgesamt nur zwei aufgeschrieben, weil ich nicht zu viel dann babbeln wollte. Ich versuche es erstmal aufs Sportliche zu beziehen. Die Bremer sind auf jeden Fall erster Verlierer bei mir, weil es keine gute Leistung war gegen Freiburg, Heimspiel. Man kam aus diesem Sieg in Gladbach. Letzte Woche war ich hoch auf. Ich habe auch noch gesagt, bin ich auch froh drüber, dass ich die kleinen schönen Momente als Bremen-Fan genießen will und das ist auch richtig, das zu machen. Ich glaube, Moritz Wagner hat auch nach dem Basketball-Titel, Europameistertitel gesagt, irgendwie ein Jugendtrainer hätte ihm mal gesagt, man soll nicht bereuen, die schönen Momente zu wenig gefeiert zu haben oder sowas. Und so in einem sehr, sehr kleinen Scale sehe ich das auch bei meinen Bremern. Man muss die schönen Momente genießen, denn der nächste Nackenschlag wartet um die Ecke, um die nächste. Und so war es dann auch gegen Freiburg. Also es war wirklich keine gute Leistung. Freiburg sehr erwachsen gespielt. Es ist aber gefühlt auch echt so ein Copy-Paste-Spiel. Also Freiburg in Bremen, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Punkte geholt haben gegen Freiburg. Also es ist wirklich so eine Mannschaft, gegen die kann Bremen einfach nicht gewinnen. Trotzdem möchte ich auf den Schiri Timo Gerach und auch auf die komplette Berichterstattung im Fernsehen, da muss ich deinen und meinen Arbeitgeber mit reinnehmen, nochmal zu sprechen kommen. Denn meiner Meinung nach geht dieses Spiel los, beziehungsweise das Tore schießen durch einen Elfmeter, der nie im Leben fallen darf. Und ich bin ein bisschen schockiert, dass niemandem so richtig in dem Moment aufgefallen ist, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, aber es war ein Handspiel von Puertas, der ganz klar mit dem Arm zum Ball geht. Und gefühlt darauf haben sich alle fokussiert und haben gesehen, okay, sein Arm geht so ein bisschen vor, zuckt so Richtung Ball und wenn man nur das sieht, dann denkt man sich, klar, was macht der da? Warum geht der da so mit dem Arm hin? Wenn man sich aber diesen Zweikampf anschaut, zwischen ihm und Maxi Eggestein, dann erfährt man sofort, wieso das passiert. Mich hat es im ersten Moment, als ich es gesehen habe, total gewundert, weil Puertas, merkst du so in der Körpersprache danach an, der ist total überrascht, warum sein Arm jetzt irgendwie an den Ball gegangen ist. Der war total verwirrt, hat sich dann nicht beschwert, weil er gemerkt hat, ja klar, mein Arm ist zum Ball gegangen oder hat ihn berührt. Da kann ich auch nicht dem Schiri irgendwie einen Vorwurf machen. Aber wenn du dann siehst, Maxi Eggestein steht hinter ihm, fasst ihn an beiden Oberarmen von hinten an und schiebt den Arm nach vorne, hat ihn hinten quasi am Trizeps und schiebt den Arm nach vorne und genau dieser Arm berührt dann auf der anderen Seite mit dem Bizeps quasi den Ball. Und da frage ich mich, wie entgeht das allen? Wie entgeht das dem VAR? Der Schiri hat es ja sofort gepfiffen. Angeblich dann keine klare Fehlentscheidung, aber das ist für mich ein Offensivfoul. Du initiierst diese Handbewegung und ob er den so oder so berührt hätte, ist für mich keine Frage. Oder ist nicht wichtig, denn wenn der Arm nachweislich nach vorne geht, durch dieses Schieben von Eggestein, der übrigens sofort bei der Berührung reklamiert hat, also der wusste genau, was er tut, auch ein bisschen dreckig, muss ich ehrlich sagen, wenn du dann eben diesen Arm nach vorne schiebst, man sieht, der Arm geht deswegen nach vorne, berührt den Ball, dann kann es nie und nimmer Elfmeter sein und das hat mich so ein bisschen schockiert, vor allem wie es dem Schiri-Team und dem VAR-Team durchgegangen ist. Und dann aber auch, wie es sämtlichen Kommentatoren, und da gibt es ja mittlerweile einige im Bundesliga-Geschehen, durchgegangen ist und niemand gesagt hat, ja Moment mal, das kann doch kein Elfmeter sein. Also ich finde das ehrlich gesagt ganz schön schwach und frage mich, wie das passieren kann. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Bremer mit der Leistung einen Sieg geholt hätten oder überhaupt Punkte geholt hätten gegen Freiburg. Trotzdem wollte ich das nochmal gesagt haben, weil das für mich sehr, sehr eklatant war und irgendwie trotzdem allen durchgegangen ist. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich bin da eigentlich schon bei dir. Das ist, keine Ahnung, ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären. Du hast es auch schon gesagt, vermutlich, kann man ja immer schwer danach sagen, hätte Bremen auch ohne diesen Elfmeter keine Punkte geholt. Aber klar, wenn du so quasi dann in Rückstand gerätst, dann kann das auch ein ganzes Spiel nochmal verändern. Wenn du mit einem 0-0 in die Pause gehst, kann es vielleicht ganz anders aussehen. Also ganz, ganz merkwürdig generell. Diese Handspielregelung ist ja immer und immer und immer und immer wieder Thema. Und alle Experten zerreißen sich den Mund darüber und wissen gefühlt aber auch nicht, was sie machen sollen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, das finde ich ganz interessant, das hat auch Didi Hamann jetzt nochmal gesagt.
Der hat es gesagt übrigens.
Das Schiedsrichter,
muss ich ganz kurz sagen, es war die einzige Stimme, die ich gehört habe, ja? Die gesagt hat, wie im Leben ist das ein Elfmeter, weil er eben diesen Schub gesehen hat. Wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben.
Ja. Ja, genau. Und er hat auch nochmal zu der Schiedsrichterleistung generell, also jetzt nicht in diesem Spiel, sondern generell bei den Schiedsrichtern gesagt, sie pfeifen jetzt schneller und zeigen schneller zum Beispiel auf den Punkt, weil sie im Hinterkopf haben, wenn was falsch ist, dann wird ja der VAR sich schon melden. Das heißt, der eigentliche Pfiff ist gar nicht mehr so viel wert. Wenn sie wie früher nicht den VAR noch dahinter hätten, dann würden sie sich wahrscheinlich viel, viel mehr Gedanken machen. Ist das jetzt wirklich ein Elfmeter? Weil, das hat auch Hamann nochmal gesagt, ein Elfmeter entscheidet Spiele. Bei, keine Ahnung, Handball, Basketball oder so, ein Freiwurf oder ein 7-Meter, das ist dann zwar ein Tor, aber das ist dann, sind dann irgendwie 6 von 30 Toren oder so, die insgesamt fallen. Und beim Fußball kann es halt eben darüber entscheiden, ob du 1-0 gewinnst oder nicht. Und am Ende sind da, keine Ahnung, auch, wenn man jetzt einen ganz großen Bogen spannt, Jobs, die dahinter stehen, wie von irgendwelchen Trainern oder sowas, die dann vielleicht wegen einer am Ende falschen Elfmeterentscheidung ihren Job verlieren oder sowas. Und da ist dann wirklich, dass die Schiedsrichter inzwischen einfach gefühlt schneller auf den Punkt zeigen und auf Elfmeter entscheiden, weil sie eben denken, dass wenn sie wirklich einen groben Fehler machen würden dabei, dann würde es ja schon wieder einkassiert werden. Also dann haben sie ja noch die Sicherheit vom VAR. Aber dass der dann hier zum Beispiel nicht eingreift, verstehe ich auch gar nicht. Also das kann ja eigentlich kein Elfmeter sein. Dann wo kommen wir denn da hin? Dann nehmen wir irgendwann dass die Stürmer den Verteidiger gegen den Ball halten, so irgendwie oder was. Also ganz, ganz merkwürdige und schlechte Szene für den Schiedsrichter, der ja dann am Ende auch quasi die Unterstützung nicht bekommt. Ne? Aber klar, auch da, vielleicht sieht er irgendwie, hat er nur gesehen, der Ball war auf jeden Fall irgendwie am Arm dran. Ich gebe mal Elfmeter. Wenn da irgendwas faul dran sein sollte, werde ich ja bestimmt noch korrigiert. Also ja, sehr schwierig und trotzdem, also ich finde halt natürlich, wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen wird und wie gesagt, Bremen vielleicht dann mit einem 0-0 in die Pause geht, kann das in der zweiten Hälfte auch nochmal ein anderes Spiel werden. Ja. Aber das ist jetzt viel zu viel hätte, wenn und aber das ist natürlich immer die Möglichkeit und der war schon, dieser Elfmeter war
genau, also dieses Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen. Was wäre dann passiert, hätte Bremen dann eigentlich gewonnen? Das ist Quatsch. Bevor ich nochmal ganz kurz was zum Schiri sage, muss man auch ganz kurz nochmal Noah Atubolu loben, der jetzt den 5. Bundesliga-Elfmeter in Folge gehalten hat. Das kam ja dann auch dazu. In der zweiten Hälfte verschießen die Bremer einen. Das schon auch krass, glaube ich, auch einen Rekord aufgestellt, Atubolu, also richtig stark. Trotzdem nochmal zu dem Schiri-Thema, was Didi Hamann da sagt, ist sehr gut, denn ich finde das Problem an dieser neuen Vorgehensweise, ich pfeife lieber mal, weil ich habe ja den VAR im Rücken, ist ja, dass nicht alles grobe Fehlentscheidungen sind. Das heißt, nicht alles zurückgenommen wird. Das heißt, am Ende viel mehr Elfmeter stehen bleiben, als vielleicht eigentlich hätten gepfiffen werden sollen, müssen. Weil du eben, wenn du das quasi aussiebst, dann bleiben halt die so, könnte man zurücknehmen, aber ist jetzt keine klare Fehlentscheidung, die bleiben dann übrig und die wären halt im Optimalfall nicht alle gepfiffen worden oder gar keine davon gepfiffen worden. Und diese Dinger, die hast du natürlich und die werden dann halt am Ende gegeben, obwohl es vielleicht eigentlich nicht gebraucht hätte. Und das ist kacke und in diesem Spiel ist es aber für mich eben eine ganz klare Fehlentscheidung. Ich mache dem Schiri überhaupt keinen Vorwurf, dass er das im Realtime nicht sieht. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich sehe den Bremer mit der Hand zum Ball gehen, denke mir, ach dumm, okay, scheiße. Und dann siehst du die Wiederholung und siehst dann erst, und genau wie du richtig sagst, wenn die Hand am Arm oder am Arm des Spielers ist, der dann damit ein Handspiel macht, ob du ihn ziehst, festhältst, schiebst, ist völlig egal, dann kannst du da keinen Handelfmeter geben. Also egal, was die Person macht, wenn ich dein Bein festhalte beim Schuss, dann wird es da auch immer Foul geben. Also es ist einfach ein Ding, wenn du da so eingreifst, und in dem Fall ist es noch gravierender oder noch klarer, weil du halt siehst, dass er ihn nach vorne schiebt zum Ball hin, dann finde ich das einfach ein Versagen des VAR und nicht eine schlechte Regelauslegung, aber sonst bin ich da auch bei dir oder auch bei dem, was Didi Hamann gesagt hat, dass dadurch, dass halt schneller gepfiffen wird, und er sagt auch richtig, das hat viel Gewicht im Fußball, so ein Elfmeter, dann hast du halt eben einfach viel mehr Elfmeter und es wird eben nicht alles zurückgenommen, was falsch ist, denn es gibt auch einige, die sind nur so ein bisschen falsch und die werden deswegen stehen gelassen. ist ein schwieriges Thema und ich habe auch gar keinen Bock auf diese Verschwörungstheorien mit Hand und oh, die machen alle unser Spiel kaputt, jetzt ist ja alles Hand. Das ist auch so ein Gelaber, das bringt einen auch nicht weiter. Man will ja auch die Probleme lösen irgendwie. Man will ja irgendwie konstruktiv diskutieren. Das kann ich auch gar nicht haben. Aber man fragt sich halt schon so ein bisschen, das war jetzt ein Fehler, wie der durchgehen kann, aber dann auch völlig zu Recht, wie du sagst oder wie Didi Hamann sagt, ist es wirklich sinnvoll, dass man quasi lieber mehr pfeift und alles dann irgendwie vom VAR überprüfen lässt, aber der kann nicht alles zurücknehmen, als dass man es so macht, wie es vorher gehandhabt wurde.
Ja, noch ein letzter Satz dazu. Also, es ist ja dann so, dass, keine Ahnung, das Handspiel gepfiffen wird, obwohl es gar nicht richtig feststeht. Und ich glaube, dass sie bei der Handregel ein bisschen zu sehr auf diese, in Anführungsstrichen, Regel beharren. Also es gibt ja angeblich Regeln, die das bestimmen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wäre es auch gut, wenn man es so ein bisschen einfach mal nüchtern und in der Spielsituation betrachtet und das dann auch einfach mal so auslegen kann. Also ja, in irgendeiner Form ist wahrscheinlich in der Regelauslegung, wenn man es genau so sieht, diese Art von Handspiel ein strafbares oder so. Aber wenn man das dann so sieht und sich dann anguckt und sagt, ja komm Leute, also da wurde er gehalten und reingedrückt, dann könnte man mal überlegen, die Regel so ein bisschen außen vor zu lassen, weil gefühlt jeder Fußballfan oder Fußballspielende da drauf schaut und denkt, ja, es geht, das kann doch nicht Hand sein, so ungefähr. Obwohl es vielleicht in dem einen Satz der offiziellen Regelauslegung so wäre. Also, du sagst es richtig, es bringt da jetzt auch nichts draufzuhauen oder so oder zu sagen, nö, alles ist jetzt blöd. Natürlich müsste man da einfach nochmal irgendwie neu ansetzen, aber da reden wir ja auch schon seit Jahrzehnten gefühlt drüber. Also, es bleibt ein bestehendes Thema und ich bin auch weit davon entfernt, da der Heiland zu sein, der jetzt da die super Regelung hat. Aber man fragt sich dann doch irgendwie von außen oft, wie kann das nicht entdeckt werden? Oder andersrum, wie wurde das jetzt gepfiffen? Also es ist ein schwieriges und leidiges Thema. Und in dem Fall hat es deine Bremer
erwischt. Wie gesagt, das war für mich jetzt so ein Einzelfall, der nicht auf die Regel zurückzuführen ist, sondern da hat jemand gepennt oder einfach meiner Meinung nach Fußball inhaltlich falsch entschieden. Aber was diese ganze Regelkunde angeht, ich glaube schon, dass man sagen könnte, lass uns irgendwie mal einen Strich ziehen. Man bereitet was vor für eine Sommerpause, quasi einen Übergang in eine neue Saison und sagt, wir überarbeiten das alles auf Basis von, wir wollen es ein bisschen mehr pro Fußball, pro weiterlaufen lassen, gerade bei Hand irgendwie machen. Und einfach sagen wir, es braucht ihr ab jetzt mehr für einen Handelfmeter als vorher. Das könnte man ja machen. Man kann ja in eine neue Saison starten und einfach sagen, der Maßstab für einen Handelfmeter ist einfach quasi gestiegen. Es ist schwieriger, dass es ein Handelfmeter wird. Und was du gesagt hast mit diesem Situativentscheiden, finde ich auch total spannend und richtig, weil da gibt es halt, ich finde, es gibt auch total viele Faktoren. Natürlich verzögert es das Spiel auch nochmal, wenn du darauf schauen musst, als Schiedsrichter, der vielleicht dann rausgeht oder VAR. Ja. Aber es gibt so Faktoren wie jetzt zum Beispiel bei Puertas, beim Bremer Spieler, mir ist aufgefallen, dass da irgendwas komisch ist anhand seiner Körpersprache. Dass er mit dem Arm den Ball spielt und er guckt gar nicht rum, er guckt so auf den Ball und denkt sich so, hä, was ist jetzt so? Es gibt so einen kurzen Moment, wo du merkst, er hält so inne und da merkst du ja schon, okay, das ist ein Elite-Profisportler, der, wenn der überrascht ist von seinem eigenen Körper, dass er irgendeine komische Bewegung gemacht hat, dann ist in der Regel irgendwas Komisches passiert. Also wenn das auf dem Kreisligaplatz passiert, okay, da machen die Körper manchmal verrückte Sachen. Aber in der Bundesliga kommt das, glaube ich, eher seltener vor. Und dann siehst du auch manchmal, guckt ein Spieler vorher schon irgendwie hin, positioniert er vorher schon seinen Arm irgendwie, um was zu blocken, bevor überhaupt eine Flanke gespielt wird. Das sind alles so Sachen. Oder kriegt er einen kleinen Schubser in den Rücken und dadurch fliegt der Arm hoch oder so. Ich finde, da gibt es andere Faktoren, auf die man auch achten kann. Das ist natürlich, braucht es dann seine Zeit, wenn man sowas auswertet, aber das wäre für mich auch mal so ein Ansatz, weil es ist dann schon irgendwie, glaube ich, tough, sowas schwarz auf weiß in irgendeinem Regelhandbuch vor der Saison zu studieren und dann das auf jede völlig verschiedene Situation irgendwie anzuwenden.
Absolut. Dann lass uns da einen Strich drunter machen. Ich mache nochmal eben weiter mit einem nächsten Trainer, den ich als Verlierer geführt habe, Sandro Wagner. desolate Spiel seiner Augsburger. Waren lange in Überzahl und haben sich trotzdem da noch zwei Gegentore sogar in Überzahl gefangen gegen die Mainzer. Und ich glaube, Erik Meier war es, der irgendwie gesagt hat, die müssen aufpassen, dass Sandro Wagner nicht zum Jojo wird. Und das fand ich sehr interessant. Dieses Hoch, was es in Augsburg gab, zu Recht gab. Es ist eine schillernde Persönlichkeit. Ich mag ihn persönlich gerne. Ich mag seine Art. Und in Augsburg hatte man aber dann nach diesem erfolgreichen Saisonauftakt schon das Gefühl, oh ja, die gehen noch Europa. Und jetzt sind sie ja in der harten Realität angekommen, seitdem eben nur verloren. Und dieses Spiel gegen Mainz, also das war ja unterirdisch, muss man so klar sagen. Wie gesagt, in Überzahl sich dann nochmal wieder zwei Tore zu fangen, am Ende 1-4 zu verlieren, das deutet darauf hin, dass die Augsburger wirklich ein großes Problem haben, weil die Mainzer bisher jetzt auch in dieser Saison keine Übermannschaft waren, aber gegen Augsburg wie eine wirkten.
Ja, finde ich sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde es auch gut, dass du ihn mit reingenommen hast. Ich finde, rein sportlich, wenn man auf die Mannschaft schaut, muss man festhalten, dass sie im dritten Spiel von vier völlig an die Wand gespielt wurden von der gegnerischen Mannschaft. Da haben sie natürlich ein Spiel gegen Bayern mit dabei, das am Ende noch knapp wurde, aber nach 60 Minuten hätte es da 6-0 für Bayern stehen können. Niemand hätte irgendwas sagen können. Das kann dir gegen Bayern passieren, aber am ersten Spieltag hat Freiburg sie eigentlich an die Wand gespielt und sie haben halt, glaube ich, drei der vier Schüsse aufs Tor haben sie reingemacht, die Augsburger, mit Kontern. Das kannst du auch sehr, sehr gut verlieren, das Spiel. Und jetzt eben auch, solange Mainz noch quasi 11 Mann auf dem Feld hatte, hatten die keine Chance, die Augsburger. Also Mainz hat die wirklich dominiert. Das war schon irgendwie auffallend und das ist vielleicht dann so ein bisschen so ein, ja, dieser Prozess, dass eben Wagner aus den Augsburgern ein bisschen was Attraktiveres, Offensiveres machen will, das musst du dann erstmal in die Mannschaft reinbekommen, die halt einfach die letzten Jahre sehr defensiv und jetzt nicht unbedingt nach vorne spektakulär geprägt waren. Das musst du vielleicht dann erstmal denen irgendwie eintrichtern. Das dauert seine Zeit, da würde ich ihm auch die Zeit geben. Aber wenn man dann auf Wagner zu sprechen kommt, finde ich es schon spannend, weil auch so ein bisschen, man merkt, finde ich, auch, dass ihn das jetzt schon ziemlich anfrisst, irgendwie auch diese mediale Aufmerksamkeit. Und die habe ich schon das Gefühl, glaube ich, sind wir uns einig, dass er die gerne hat, wenn es gut läuft. Und er weiß sicherlich auch, dass die natürlich nicht weggeht, wenn es schlecht läuft. Die Leute gucken trotzdem auf ihn, beleuchten ihn, durchleuchten ihn und dann muss er sich eben stellen. Aber man hat schon so ein bisschen, ich habe es letzte Woche schon mal zum Thema gemacht, das Gefühl, dass er schon fast schon so ein bisschen angenervt ist nach den Spielen, dass eben dann auch ja seine Arbeit sehr irgendwie durchleuchtet wird, sehr kritisiert wird, wenn es nicht läuft und er dann fast so ein bisschen ja das ins Lächerliche zieht, dass er halt auch viel im Mittelpunkt steht. Aber ich glaube, wie eben gesagt, ich glaube schon, dass es das was ist, was er gerne hat und er natürlich die letzten Jahre auch gerade in der Co-Trainerrolle unter Nagelsmann einfach eine super gute Position, glaube ich, für ihn hatte, weil er einfach, es gab nur positive Schlagzeilen, er hat jetzt nicht die ganz große Verantwortung gehabt, gerade nach außen hin und die hat er jetzt und ich traue es ihm, wie gesagt, auch zu, daraus was Positives zu machen, aber jetzt gerade muss er da erstmal durch und ich bin gespannt, wie lange er das mitmacht, bevor er mal richtig sauer wird, einfach weil, ja, er jetzt gerade sportlich eine schwierige Herausforderung hat und wenn man so spielt wie jetzt am Wochenende, dann sieht man, glaube ich, schon, dass da noch einiges an Arbeit auf ihn wartet. Und die Mainzer haben es wirklich top gemacht, dann auch in Unterzahl noch. Also es war wirklich wieder ja, so ein geiles Spiel. Dominic Kohr mit einem richtig witzigen Tor macht er gut und dann kriegt er zwei gelbe Karten, gelb-rot und tschüss. Und trotzdem macht es Mainz danach weiterhin gut. Bei uns in der Konferenz wurde gesagt, irgendwie Sieb gegen die Augsburger Defensive, die zu viele Löcher hat oder so. Das war irgendwie auch ein schönes Wortspiel. Es war dann echt, man geht dann natürlich auch auf den Sieg, man hat einen Mann mehr auf dem Feld und dann sind die Mainzer natürlich auch so eine Kontermannschaft, die à la Union sich da dann irgendwie gefährlich auch noch weiter Chancen erspielen können, aber so darfst du natürlich nicht untergehen gegen eine Mannschaft, die ja über eine halbe Stunde in Unterzahl ist. Das das darf dir nicht passieren und dann musst du eben nach dem Spiel auch mit unangenehmen Fragen umgehen.
Back to back, Sandro Wagner als Verlierer im Trainer-Rauswurf-Podcast der Zwei-Mann-Mauer. Also er muss aufpassen, ne? Ten Hag und Seoane, die haben schon am eigenen Leib erfahren müssen. Soweit sind wir natürlich bei den Augsburgern noch lange nicht. Aber wie gesagt, es ist eine etwas gefährliche Situation, sage ich mal.
Ist richtig. Bei mir der letzte Verlierer. Gefährliche Situation ist es da absolut nicht. Und es ist auch mehr so eine Formalität, damit wir das Spiel auch drin haben. Ist der erste FC Köln. Sie haben ihre ungeschlagene Serie verloren. Sie haben in Leipzig im Topspiel Samstagabend haben sie verloren mit 3-1. Das auch verdient. Trotzdem wieder eigentlich eine solide Leistung der Kölner, die aber jetzt einfach mal diese Streak quasi ungeschlagen abgeben mussten. Aber auch das natürlich immer noch ein Top-Saisonstart. Und ja, ganz kurz zu den Leipzigern. Solide Leistung, muss man sagen. David Raum überragend und haben jetzt 3 Siege geholt, nachdem sie da im Eröffnungsspiel gegen Bayern so zerpflückt wurden. Also auch die auf einem ganz guten Weg. Trotzdem die Kölner deswegen für mich Verlierer, weil es dann doch mal jetzt so ein Spiel gab, wo ihnen die Grenzen aufgezeigt wurden.
Ja, aber wie du schon sagst, der Form halber finde ich gut, dass du da das Spiel quasi nochmal mit reingenommen hast. Die Leipziger hätte man genauso gut als Gewinner irgendwie führen können, weil sie eben, wie du auch schon richtig aufgeführt hast, jetzt 3 Spiele am Stück gewonnen haben, auf Platz 3 der Liga stehen und ja, sich dann da doch recht souverän hinmanövriert haben, nachdem es am Anfang eben ziemlich düster aussah gegen die Bayern. Aber ja, genau, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. In Köln natürlich überhaupt gar keinen Grund zur Unruhe. In Leipzig kannst du definitiv mal verlieren. Und für diesen Spieltag sind sie ein Verlierer, aber insgesamt stehen sie sehr, sehr gut da. Dann würde ich sagen, können wir jetzt, nachdem wir es ja schon ein bisschen in den Ausführungen hier angeteased haben, in Richtung Champions League fliegen. Ja, und da gab es zum Start am Dienstag, es war ja eine Woche, in der Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Champions League gespielt wurde, dieses angesprochene Spiel der Dortmunder. 4-4 hieß es da am Ende bei Juventus Turin. Und ja, das Spiel hatte eigentlich alles, wofür Borussia Dortmund in dieser Saison steht bisher. Denn es war offensiv unglaublich gut und defensiv dann hinten raus irgendwie zu unkonzentriert. Da haben sie sich eben, ja, in der Liga haben sie es jetzt größtenteils gut gemacht, aber es gab eben dieses Spiel gegen St. Pauli und jetzt gab es wieder dieses Spiel gegen Juventus Turin und natürlich kommen dann die Stimmen hoch, warum schafft es Dortmund nicht, solche Spiele über die Zeit zu bringen? Das ist auch einfach eine Frage der ja, Stabilität, der Reife irgendwo, das kann man da alles mit reinwerfen, weil es darf dir eigentlich auf diesem Niveau nicht passieren. Egal, ob das jetzt St. Pauli ist oder Juventus Turin, die einen Bomben-Saisonstart hingelegt haben. Und viele auch schon gesagt haben, Dortmund ist bei dem Spiel hier überhaupt nicht favorisiert. Also einen Punkt hätten viele vor diesem Spiel sicher unterschrieben. Aber so wie das Spiel dann eben gelaufen ist, fühlt es sich hinten raus so ein bisschen wie eine Niederlage an. Obwohl, wie gesagt, einen Punkt bei Juve zu holen gar nicht mal unbedingt schlecht ist. Nur klar, wenn du in der Nachspielzeit 90+4 und 90+6 noch 2 Tore kassierst und das dann so hergibst da, dann musst du dich fragen, woran kann das liegen? Weil es waren wirklich auch Situationen, in denen die Dortmunder einfach viel zu viel Räume gegeben haben und sich wirklich gar nicht so richtig gefühlt auf das Verteidigen konzentriert haben, obwohl sie eben in Italien 4-2 vorne lagen und schon die Nachspielzeit war. Und da fragt man sich halt von außen, wenn man das mal so sieht, warum? Und diese Frage müssen sie sich gefallen lassen. Warum können sie solche Spiele nicht immer über die Zeit bringen? Und was ist da, was läuft da genau verkehrt? Alles in allem natürlich ein Spektakel für jeden neutralen Zuschauer, weil 4-4 nach 0-0 zur Pause, das kann man mal so machen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht zuzuschauen. Aber die Dortmunder müssen sich eben diese Kritik dann da hinten raus auch gefallen lassen.
Ja, deine Frage zu beantworten, das kann ich jetzt hier nicht im Podcast machen. Das mache ich dann persönlich mit Niko Kovac, woran es gelegen hat. Aber es ist natürlich Wahnsinn, wie das Spiel noch unentschieden ausgeht. Es war echt, wie du sagst, eine gute Leistung von Dortmund. Auch, ich finde es dann immer noch mal was anderes, im internationalen Kontext gegen auch so einen großen Namen, die jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren besser waren als Dortmund, aber einfach, es ist nochmal was anderes, da dann die Reife zu haben, cool zu bleiben, immer wieder nach Rückschlägen oder zumindest den Ausgleichstoren ja dran zu bleiben, die bessere Mannschaft zu bleiben und dann immer wieder in Führung zu gehen. Übrigens auch jede Menge Traumtore, die wir da gesehen haben. Adeyemi, Yildiz, Metscher, ja. Eigentlich die ersten drei, alles richtig geile Tore. Und da dann einfach immer dran zu bleiben, immer wieder in Führung zu gehen, ist eine sehr reife Leistung. Und umso krasser ist es dann, dass man diese zwei Tore hinten nicht verhindern kann. Vor allem, finde ich, wenn man sieht, wie die entstehen, ist es eigentlich das gleiche Tor. Also du hast beide Male auf der rechten Offensivseite von Juve, lässt du gefühlt den Flankengeber machen. Beim ersten Mal ist noch so ein bisschen jemand da und Vlahovic stiehlt sich dann den Verteidigern davon. Übrigens beide Male irgendwie gefühlt 6-1 im Strafraum und den kriegen sie nicht verteidigt. Und beim zweiten Mal, weißt du, das könnte ja so ein Warnschuss sein, denkt man sich. So 94. Minute, 3-4, okay, Leute, jetzt mal ganz kurz konzentrieren. Und dann passiert das Tor, das eigentlich noch weniger verteidigt war als das davor. Vlahovic hat den Ball auf dem linken Fuß, das ist ein starker, so ein bisschen im Halbfeld da und darf wirklich komplett alleine flanken. Und dann kannst du natürlich irgendwie vielleicht noch beim Gegenspieler verhindern, aber wenn du dann nicht mehr nah genug dran bist, kommst du nicht mehr ran. Aber da so die Flanke zuzulassen, zweimal in Folge von fast der gleichen Position, ist eigentlich wirklich absurd für mich. Und da werden sich die Dortmunder sicher sehr, sehr blöd vorgekommen haben, wenn sie das später nochmal in der Videoanalyse durchmachen, dieses Thema.
Absolut. Die Reaktion, sage ich mal, darauf haben sie in der Bundesliga gezeigt. Da haben sie es über die Bühne gebracht. Und über einen haben wir ja eben auch schon ausführlich gesprochen, Harry Kane. Und da sind wir wieder bei den Bayern. Denn die haben es besser gemacht. Die haben gewonnen zu Hause gegen Chelsea 3-1. Ich würde sagen, nur ganz kurz, falls ihr euch wundert, ich würde jetzt nicht jedes Ergebnis durchgehen. Real Madrid zum Beispiel, interessant, in Unterzahl noch gewonnen. Aber das würde den Rahmen sprengen. Deshalb bleiben wir mal bei den deutschen Teams. Und ja, Bayern gegen Chelsea 3-1, das war schon ein Statement, würde ich sagen. Also auch in Richtung europäischer Konkurrenz. Chelsea ist ja immerhin der amtierende Club-Weltmeister. Also da dann mal so souverän das Ding über die Bühne zu bringen und zu Hause da den 3-1-Sieg einzufahren, das ist eine Top-Leistung der Bayern. Und wie hätte es anders sein sollen? Zwei Tore kamen von Harry Kane.
Natürlich wieder ein Elfmeter, ist ja klar.
Ja, anders kann der doch gar nicht.
Nein, das war wirklich eine sehr erwachsene Leistung von den Bayern. Chelsea irgendwie total witzig, Chelsea so zwischen einer der Favoriten bis hin zu, habe ich gehört von Mario Basler, eine Mannschaft, die man gefühlt nicht ernst nehmen muss im Vergleich zu den Bayern in der Champions League. Also wo man die dann bewertet, einsortiert, ist dann irgendwie jedem selbst überlassen. Für mich trotzdem eine Mannschaft, die den Bayern gefährlich werden kann. Und dafür haben sie es echt gut gemacht, haben die meiste Zeit das Spiel klar kontrolliert, meiner Meinung nach. Es ging ein bisschen schnell, dass Chelsea verkürzt hat durch Parma. Das war ein bisschen unnötig, aber es war trotzdem eine sehr gute Leistung und auch, finde ich, vorne sehr aufmerksam. Chelsea hat viele Angebote gemacht, viele Fehler hinten und da war man dann zur Stelle, auch das 3-1 so gefallen. Deswegen sehr gute Leistung von Bayern und natürlich, ja, namentlich, ich finde, wenn man sich das Programm der Bayern anschaut, einer der besseren Gegner. Also es kommt jetzt ja noch Paris als nächstes, glaube ich sogar. Oder zumindest, wenn man sich so die großen Namen anschaut. Aber sonst, finde ich, ist es im Vergleich zu anderen Mannschaften machbar. Von daher, wenn man dann mit so einem Sieg gegen Chelsea reinstartet, sehr gut.
Absolut. Der Vollständigkeit halber nur noch mal ganz schnell. Paris, hattest du gerade schon angesprochen, die wirken wieder mal extrem stark. 4-0 gewonnen gegen Atalanta und Liverpool. Das x-te Mal in dieser Saison in der Nachspielzeit zum Sieg. Ja. Also auch das eine Qualität. Der Liverpooler wirklich auch natürlich mit Würz, Ekitike und Co. auch in Deutschland noch mehr in den Fokus gerückt. Das, also Liverpool mal wieder definitiv einer der Favoriten. Dann sind wir beim Donnerstag.
Ganz kurz, ja, sehr bei gerne. Liverpool musste ich mit blankem Entsetzen feststellen, dass jetzt der Leverkusen-Spitzname zu Leverpool rübergewandert ist. Also ich glaube, wir haben ihn leider nicht hinter uns gelassen, sondern den habe ich auch jetzt schon wieder gehört. Und es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen.
Ich wollte es nicht sagen. Aber ja, das haben sie sich dahingehend verdient, dass es ja wirklich, ich weiß gar nicht, das vierte, fünfte Mal in dieser Saison war, dass sie hinten raus dann noch den Siegtreffer gemacht haben, ist wie gesagt auch ein Zeichen von Qualität. Und wenn wir von Leverkusen sprechen, dann ist Leverkusen natürlich nicht weit. Jetzt bin ich selber reingerutscht. Aber die haben es auch wieder gemacht. Haben auch spät noch zumindest den Ausgleich erzielen können. Durch ein Eigentor da so ein bisschen, aber auch mehr oder weniger erzwungen von Echeverri. Aber alles in allem, das 2:2 in Kopenhagen, der Heimat von Julmand, ist eigentlich zu wenig. Kopenhagen so ein bisschen, du bist ja Experte, würde ich sagen, ein bisschen unter dem Radar fliegend, aber trotzdem eine Mannschaft, die ja eigentlich aus Leverkusens Sicht 3 Punkte bedeuten müsste.
Muss auf jeden Fall, aber die Leistung hat es überhaupt nicht hergegeben. Also Kopenhagen war, finde ich, die bessere Mannschaft und die haben wirklich gute Kicker drin. Gegen Leverkusen hätte man eigentlich gedacht, müssen die sich mehr oder weniger aufs Verteidigen konzentrieren, aber die haben so oft vorne die Verteidigung vor Probleme gestellt und müssten das Spiel eigentlich gewinnen aus Kopenhagens Sicht. Also die gewinnen das nur nicht, weil Grimaldo seinen Freistoß-Aimbot immer noch angeschaltet hat und dann hinten raus eben die Leverkusener nach erneutem Rückstand noch irgendwie dieses Eigentor erzwingen. Aber es war eigentlich nicht verdient. Also ich war sehr schockiert von diesem Spiel der Leverkusener, nachdem sie ja da gerade in der Bundesliga davor noch sehr reif gegen Frankfurt gewonnen haben. Deswegen irgendwie komisch, dass man da so auftritt. Es war wirklich, es ging einfach gar nichts zusammen. Es war irgendwie auch nicht besonders inspirierend, was da so den Einsatz, den Kampf anging. Und deshalb hätte ich es Kopenhagen sehr gegönnt, weil es verdient war und hätte auch es gut gefunden, wenn man dafür dann so ein bisschen mit einer Niederlage abgestraft wird als Leverkusen, einfach weil die Leistung alarmierend war und irgendwie kriegt man es dann noch hin. Es war dann ein bisschen die individuelle Klasse. Sie haben natürlich eine wahnsinnig breite Offensive auch auf der Bank und da haben sie gefühlt dann wirklich alles auf den Platz geschmissen und dann wird es irgendwann auch schwer, wenn du als Kopenhagen gefühlt fast schon in Unterzahl im eigenen Strafraum bist, weil die einfach alles voll machen mit Leverkusen-Offensivspielern. Aber ja, es war gar keine gute Leistung von Leverkusen, fand ich.
Dann sind wir jetzt angelangt beim Tabellenführer der Champions League, Eintracht Frankfurt. Was eine Gala gegen Gala. Dabei ging es eigentlich in die andere Richtung gut los, denn Leroy Sané mit einem überragenden Assist. Nein, hat zwar einen Assist gemacht, aber ansonsten sehr blass. Und die Frankfurter, die kamen dann nach gut 40 Minuten, 37. war es, glaube ich, als dann sie eingeladen wurden. Einfach weil Doan vorne so ein bisschen draufgelaufen ist und dann plötzlich den Ball in die Füße gespielt bekommen hat. Und dann das Eigentor von Sanchez erzwungen. Und das war so ein bisschen der Startschuss in diese absolut Traum-Königsklassen-Nacht für die Frankfurter, die dann mit einem Doppelschlag vor der Pause, überragendes Tor auch wieder von Usun, also der macht so Bock, der Junge. Mit dem Doppelschlag vor der Pause dann das Ding eigentlich schon zugemacht haben. Gündogan danach zum Beispiel auch gesagt, dieses 1:1 war, glaube ich, irgendwie so der Genickbruch, weil viele hatten das Gefühl, und das stimmt auch, Gala war die bessere Mannschaft bis dahin, hätten auch schon 2-0, 3-0 fast schon führen können und danach aber wirklich komplett eingebrochen, wirklich erschreckend schwach, auch in Halbzeit 2 keine Reaktion so richtig gezeigt und unterm Strich ist sogar das 5:1 in der Höhe dann auf die gesamte Spieldauer bezogen verdient und ja, das hatten wir ja vorhin auch schon angerissen, als wir über die Frankfurter, die ja jetzt in der Bundesliga verloren haben, gesprochen haben. Es ist natürlich total schade für die, denn die hatten jetzt da durch diesen 5:1-Erfolg so einen Höhenflug, dieser Adler. Und jetzt plötzlich wieder down to earth. Also das hätte eine überragende Woche für Frankfurt sein können. So ist es zumindest international eine. Denn, wie gesagt, Tabellenführer in der Champions League, das kann ihnen jetzt für diese Woche keiner mehr nehmen.
Ja, ich glaube, es ist sicherlich bei einigen Frankfurtern schon ausgedruckt im Büro oder zu Hause aufgehängt, die Tabelle. das auch zu Recht. Ja, ich glaube, das Spiel haben wir genug thematisiert. Es war verdient hinten raus und eigentlich ein bisschen komisch, dass Gala da die Frankfurter so eingeladen hat, nachdem sie eigentlich in Führung waren. Wenn du dir noch ein Spiel aussuchen müsstest, Anton, was du irgendwie kurz thematisieren willst, welches würdest du nehmen?
Boah, vermutlich Newcastle gegen Barcelona, denn Marcus Rashford hat mal wieder gezeigt, wann immer man Manchester United verlässt, läuft es plötzlich wieder bei einem. So, auch so ein unfassbares Traumtor geschossen, wie er den Ball da trifft, es ist so schön. Also wirklich, jeder, der Fußball spielt, weiß gefühlt, wie sich das anfühlt. Naja, nicht ganz so gut schießen können nicht alle, aber wenn der so perfekt aufspringt und du ihn dann so richtig perfekt erwischt und er dann sich unter die Latte senkt, ist ein geiles Gefühl. Und für Rashford natürlich persönlich auch mega, dass er da als Doppelpacker glänzen kann, gegen eine englische Mannschaft auch noch. Tuchel zum Beispiel nominiert ihn ja auch immer wieder. Also der ist wieder auf einem aufsteigenden Weg und sei ihm gegönnt. Bisschen schade fand ich, dass Wolter Made erst so spät eingewechselt wurde. Auch nicht den Impact hatte, den er in seinem Debüt in der Premier League hatte. Aber ja, alles in allem ein spannendes Spiel und für Barca eben interessant und positiv zu sehen, dass sie auch ohne Lamine Yamal, der eben verletzt fehlte, einen wie Rashford dann plötzlich reinschmeißen können und der sie per Doppelpack zum Sieg führt.
Ja, er natürlich auch. Du hast die Schusstechnik angesprochen. Ein Wahnsinnstempo, das er mitbringt. Denn wenn er mal antritt, ist Marcus Rashford.
Pulitzerpreis. Ja, komm, wenn wir schon auf dem Niveau sind, dann gehen wir schnell weiter in die dritte Halbzeit.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Und da habe ich so eine Art Quiz mehr oder weniger mitgebracht für dich. Denn ich will mal wissen, ob du das Zeug dazu hättest, in der Kicker-Redaktion zu arbeiten. Und dabei gleichzeitig so ein bisschen auch deine Elf des Spieltages in der Bundesliga vielleicht herauszuarbeiten. Aber zunächst einmal können wir mal zusammen drauf schauen. Oder du sollst mal herausfinden, besser gesagt, welche Elf der Kicker denn ausgewählt hat. Keine Angst, ich gebe dir so ein bisschen Tipps mit an die Hand, sonst ist es ja wirklich hier und da ein bisschen schwierig.
Nicht schon wieder an die Hand, verfolgt mich noch.
Bremen und an die Hand, das gehört einfach zusammen.
Nee, vielleicht kannst du ja mal die Formation sagen.
Dann ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, aber es ist wahrscheinlich so ein 4-3-3 am ehesten.
Okay. Ja. Torwart Atubolu.
Hätte ich auch genommen, tatsächlich, ist es nicht.
Krass, okay.
Finde ich interessant.
Wen könnte es denn noch geben? Nübel?
Auch nicht. Es ist tatsächlich von einem Aufsteiger, was ich interessant finde.
Nicola Vasi, oder?
St. Pauli ist schon...
Ach, Aufsteiger, Junge. Hilfe! sorry, Leute, das war rausgeschnitten aus einer Folge vor einem Jahr. Das gehört hier natürlich nicht rein. Kleiner Editing-Fehler von mir. Ein Aufsteiger, Heuer Fernandes.
Es ist Heuer Fernandes,
ja. Stimmt. In der ersten Hälfte hat er echt super gehalten. Da war es auch echt noch wichtig. Finde ich in Ordnung, aber ich finde, den anderen Aufsteiger, St. Pauli, der hätte es mehr verdient.
Ja, eine 1,5 hat er vom Kicker bekommen, dementsprechend drin.
Ja, aber sie hat auch krass gehalten. Also der Elfmeter war schlecht geschossen von Stiller, aber sonst auch brutal viele Dinger gehalten. Naja, okay.
Ja, tatsächlich auch fair. Also hat im Kicker zum Beispiel auch eine 1,5. Also da waren deine Antworten quasi genauso richtig wie die Finale dann am Ende.
Mhm. Dann haben wir eine Viererkette, eine reguläre.
Ja, absolut.
Okay.
Wobei, es sind quasi eigentlich zwei, obwohl nee, doch nicht. Ich dachte erst zwei Linksverteidiger, aber das stimmt gar nicht. Der spielt ja bei seiner Mannschaft gar nicht links.
Haben wir einen Riasson vielleicht?
Der ist mit dabei.
Okay. Ja, wirklich auch mir schon häufiger positiv aufgefallen dieses Jahr. Innenverteidiger, hat es noch in Dortmund reingeschafft?
in die Kette nicht,
okay,
nein.
Okay.
Ah, ne, es ist sogar der einzige in der ganzen.
Achso. Gut zu wissen. Innenverteidiger. Zu null gespielt?
Nee, keiner von denen.
Krass, okay. Boah, dann muss er jetzt gefühlt würfeln. Also dann sag ich. Ein Tar?
Nee.
Okay.
Aber sein Nebenmann, okay, so viel kann ich sagen.
Kim hat's reingeschafft, hat einmal
Kim hat's reingeschafft.
Guten Schuss geblockt. Das ist mir noch im
Das Kopf reicht geblieben. Dann
schon. ja, das reicht dann scheinbar.
Und bei den, also sein Innenverteidigerpartner ist jemand, der ganz frisch auch einen Trainer an der Seitenlinie hat, einen neuen, und dann direkt mal überzeugen konnte.
Dann muss es ja. Jetzt frage ich mich, wer, ob der gespielt hat. Ist es Elvedi oder ist es. Hat Marvin Friedrich gespielt oder ist es Elvedi?
Es ist Elvedi.
Okay.
Sehr stark.
Ja. Und Linksverteidiger nehmen wir.
Hast du auch schon drüber gesprochen? Zu Recht?
Zu Recht habe ich da schon drüber gesprochen.
Bei einem deiner Spieltagsverlierer tatsächlich, aber der konnte überzeugen, hat gegen die Mannschaft gespielt, die du als Verlierer aufgeführt hast.
Ach so, klar, David Raum, ja. Richtig. Der war richtig stark, das stimmt. Okay, Mittelfeld, sag mir mal jetzt ungefähr, was die für Positionen spielen, also sind es eher Sechser, Achter, Zehner?
Ja, es sind schon so eher Achter, würde ich sagen, fast alle.
Okay. Dann sag ich.
Fast schon Zehner, der eine. Okay.
Ein Elkanus?
Nee, tatsächlich nicht.
Ein Matcher, Felix? Ah, nee, du hast gesagt, keine Dortmunder mehr, aber den fand ich sehr stark. Den,
ja,
den hätte ich, glaube ich, reingenommen.
Ja,
zu bestimmt Recht. Fabio Vieira.
Der ist mit dabei, genau. Und es gab noch einen, der ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen, sag ich mal. Aber der hat bei dem Spiel echt auch aufgespielt bei seinem. Ein Tor, zwei Vorlagen.
Sano?
Richtig.
War, glaube ich, sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt. Deswegen haben sie den auch alle so gefeiert.
Ja.
Sehr, sehr starker Spieler, finde ich. Also ist natürlich jetzt nicht Tore schießen seine Hauptaufgabe, aber der ist richtig gut. Und dann vielleicht noch ein. Ja, wobei, die haben nicht gut genug gespielt. Eggestein für seinen Elfmeter rausgeholt?
So, du bist da schon ganz nah dran. Es ist am Ende der den Elfmeter geschossen hat.
Grifo?
Ja.
Krass, okay, den hätte ich jetzt nicht,
find ich auch interessant.
Ich jetzt nicht im Zentrum gesehen, aber.
Ja, nee, genau, ich habe jetzt, also ja, da muss man so ein bisschen überlegen, weil es gibt dann jetzt eben noch drei
Offensive.
Wirklich Stürmer und die muss man dann in erster
Gut,
Reihe
dann nehmen wir auf jeden Fall mal den Harald Gehstock.
Der hat's geschafft, ja.
Der hat's reingeschafft. Demirovic hat's reingeschafft.
Absolut.
Und Oliver Berg natürlich.
Richtig. Sehr, sehr gut. Also ich finde auch, also ja, beim Tor hast du es ja auch zu Recht gesagt, da gab es einfach auch noch andere, die es genauso verdient hätten, sogar auch mit der gleichen Benotung, dass es dann Heuer Fernandes geworden ist. Okay, auch nicht unverdient, aber da bist du doch durchmarschiert. Also ich glaube, wenn es irgendwann, wir hoffen es nicht mehr läuft bei DAZN, könntest du auch in der Kicker-Redaktion für die 11. Spieltages easy einspringen.
Aber auch wirklich nur für die 11. Spieltages.
Ja, so ein eigener Job dafür geschaffen.
Ich finde es gar nicht so leicht, gerade so die Verteidiger. Also da ist dann so die Frage, was bewertest du da? Sind es wirklich Scorerpunkte oder oft ist es dann echt auch, finde ich, sehr subjektiv, wer wirklich einfach eine gute Verteidigerleistung gebracht hat. Aber,
ja, voll.
Ja, klar, passt so. Fand ich trotzdem spannend, dass sie keine Innenverteidiger genommen haben, die zu Null gespielt haben. Also so ein Ginter oder so hätte ich mir da auch vorstellen können. Aber ja, coole Idee von dir. Hat mir gefallen.
Ja, freut mich. Sehr gut. Dann war das doch ein schöner, angenehmer Abschluss dieser Folge. Viel besprochen, war auch viel drin. War ein sehr interessanter Bundesligaspieltag, wie ich finde. Also von den Bayern hin zu dem ersten Sieg des HSV, hin zu Sandro Wagner, vielleicht doch schon jetzt in der Krise. Also eine Menge zu besprechen. Auch das Handspiel fand ich sehr, sehr cool. Dementsprechend, also nicht das Handspiel an sich, sondern wie wir es besprochen haben.
Was? Was fällt dir ein?
Ja, also das war ein rundes Ding, würde ich sagen. Da machen wir einen Haken dran. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und mal sehen, was es da dann für interessante Geschichten gibt. Vielen, vielen Dank an dich, Moritz.
Danke dir, Anton. Ich freue mich genauso. Und ja, nicht vergessen, für die Leute mit RTL Plus Abo, diese Woche ist Europa und Conference League erster Spieltag. Also, wenn ihr gucken wollt, denkt dran. Und sonst hören wir uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.